Wir blicken jetzt mal so ein bisschen in die Ferne, wehmütig Richtung Norden. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da gibt es noch mehr kulturelle Veranstaltungen. Und ab Dienstag gibt es dort die lesbisch-schwulen Filmtage. Nämlich in Hamburg sind wir dann zum 30. Mal. Gibt es die und eine, die da viele Filme sehe ich auch schauen wird, die ich da ein bisschen beneide, die aber sich auch arbeiten muss. Das ist Eileen, ehemalige Kollegin hier von Radio Frei und eine der Organisatorinnen dieses Filmfestivals. Und die ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo Rainer, guten Morgen.
Ich habe so gesagt, Mensch, ich beneide dich, ich weiß aber gar nicht, wenn man dann so, wenn es dann losgeht am Dienstag, ob du denn groß dazu kommst, auch die Filme zu schauen. Ich vermute mal ein bisschen schon, oder?
Es ist nicht meine Hauptaufgabe in dieser Woche, würde ich sagen, aber ich versuche auch hin und wieder ein paar Filme zu sehen, beziehungsweise wenn wir Gäste da haben und ich den Film anmoderiere und das Gespräch führe, dann macht es schon Sinn, auch den Film nochmal zu sehen.
Das ist ja ganz interessant. Ich habe schon ein bisschen durchs Programmheft geblättert. Es geht ja los am Dienstagabend mit einer Gala-Vorstellung. Als wir tanzten, heißt der Film auf Deutsch, der in Georgien, glaube ich, spielt. Also man geht nach Tiflis, ist sozusagen der Eröffnungsfilm. Das ist sehe ich schon mal ganz bemerkenswert. Ansonsten habe ich mal geguckt, was mich so interessieren würde. Die Uferfrauen heißt da eine Dokumentation. Da reden quasi lesbische Frauen über ihre Erfahrungen in der DDR. Steht das bei dir auch auf dem Kalender?
Tatsächlich nicht, weil ich was anderes an dem Tag vorhabe, wenn der läuft, aber das ist unsere Weltpremiere und so ein Überraschungsfilm, der ganz am Schluss noch glücklicherweise in das Programm gefunden hat. Es ist ein deutscher Film, wir haben auch nicht so viele deutsche Filme, von Barbara Wallbraun und genau, wie du schon gesagt hast, interviewt sie, begleitet sie mehrere lesbische Frauen, die über das Leben in der DDR und das Leben in der DDR als lesbische Frau berichten und das ist bemerkenswert insofern, dass wenn man immer noch an queeres oder eher an homosexuelles Leben denkt, natürlich vor allen Dingen irgendwie Schwule sichtbar sind, Lesben sind immer so ein bisschen unsichtbarer noch. Und das ist eben interessant, dass sie sich auf Frauen hier konzentriert, die eben auch davon berichten, wie versteckt sie gegebenenfalls in der DDR gelebt haben oder es auch gar keine Möglichkeiten für sie gab. Also Schwule hatten ihre Treffpunkte, aber wo sich Lesben getroffen haben, das sagen die Protagonistinnen, das wussten wir damals gar nicht. Und trotzdem haben sie sich irgendwie versucht zu vernetzen und eben auch dadurch ein bisschen Unterstützung gegenseitig gegeben. Also es ist ein Zeitzeugnis.
Aber sehr interessant, wie du es gerade beschreibst. Ich frage mich auch, vielleicht gibt es da auch eine Antwort in dem Film, warum das eigentlich so ist, dass sozusagen die Lesben immer so ein bisschen unsichtbarer als die Schwulen gewesen sind. Das war übrigens dann auch nach dem Fall der Mauer, zumindest in Thüringen so, dass auch hier in Erfurt zum Beispiel gab es da weniger Anlaufpunkte im Gesamtdeutschland für Lesben als für Schwule. Also die Lesben mussten quasi immer mit auf die Schwulenpartys gehen. So ist das in meiner Erinnerung.
Genau, aber vielleicht ist es zu kurz gegriffen, aber natürlich liegt es auch daran, dass Schwule nun mal Männer sind und Lesben Frauen. Das kann durchaus natürlich eine Rolle gespielt haben.
Du meinst, dass Frauen da sozusagen eher zurückhaltender sind?
Nee, dass Männer eher Macht haben wahrscheinlich.
Jetzt lasse ich mich nicht auf diese Diskussion.
Nein, wollen wir gar nicht.
Das finde ich übrigens das Schöne an so Festivals, weil man da wieder so mit der Nase auf Dinge gestoßen wird, wo man sagt, Mensch, ja, man vergisst immer auch wieder so Namen. Ne? Also beim Wort Whistleblower denken natürlich viele jetzt erstmal an Edward Snowden, ist auch gerade Buch rausgekommen. Es gibt verschiedene Whistleblower und ein Whistleblower, damals noch männlich, habe ich noch in Erinnerung, Bradley Manning. Das war damals so ein Riesenskandal und musste ins Gefängnis und dann hat man irgendwann gehört, ist jetzt entlassen, aber ist jetzt eine Frau, Chelsea Manning. Und auch darüber gibt es eine Dokumentation zu sehen.
Genau, also wie du richtig gesagt hast, war das, glaube ich, ein Riesen-Gig in Anführungszeichen für WikiLeaks damals, als Bradley Manning Kriegsverbrechen im Irakkrieg an WikiLeaks gespielt hat. Und dafür musste dann Bradley Manning ins Gefängnis, ins Männergefängnis und hat während dieser Zeit aber seine Transitionen begonnen, also ist aus dem Gefängnis dann entlassen worden unter Obama nach 7 Jahren. Er hatte ursprünglich 35 Jahre bekommen und als Frau dann eben wieder als Chelsea Manning aus dem Gefängnis rausgekommen. Also man kann sich vorstellen, es ist so schön, dass diese Dokumentation von Tim Hawkins, dieses persönliche, die sehr persönliche Geschichte verbindet mit Weltpolitik, also auf einer Ebene, wo man sie oder wie man sie vielleicht selten vorher gesehen hat. Und natürlich, der Film setzt da ein, wo Chelsea Manning gerade aus dem Gefängnis kommt. Und natürlich also völlig, also wie jeder, der aus dem Gefängnis kommt, jede Person muss man ja erstmal wieder zurechtfinden, im Leben ankommen, nach der Isolationshaft und so weiter. Und das erzählt eben dieser Film und zeigt auch, wie sehr unsicher sie ja auch noch ist. Weil das Leben ist ja nicht plötzlich so, ich bin jetzt eine Frau und ich bin jetzt aus dem Gefängnis, alles ist gut, sondern es geht ja immer, gibt immer Momente der Unsicherheit, des Versuchens, des Wiederankommens. Sie hat sich zum Beispiel für einen Senatsplatz auch beworben und ist jetzt wieder immer wieder in Beugehaft, weil sie eben nicht gegen Julian Assange aussagen möchte. Also sich weigert, und da der natürlich im Frühjahr verhaftet wurde, ist das jetzt ganz ganz aktuell. Also ich glaube, ich habe mal auf einer in Anführungszeichen Fanpage gesehen, dass wieder Fans und Unterstützerinnen sich dafür einsetzen, ne, dass sie Geld bekommt, für damit sie telefonieren kann. Also vermutlich ist sie jetzt gerade wieder in Beugehaft. Ich bin mir da nicht sicher, aber das ist natürlich dann schon sehr, ja, nicht nur ein berührender Film, sondern wenn man das im Hinterkopf hat, natürlich auch, ja, tragisch.
Und wenn du das so erzählst, wie gesagt, es reicht bis in die Gegenwart hinein, das sind ja alles Dinge, die man nicht in den normalen Nachrichten, Tagesschau oder heute mitbekommt. Deswegen ist umso wichtiger, auch mal so einen Film zu haben, der genau da mal den Fokus auch wieder hinlegt.
Ja, absolut. Also dafür sind Filme ja auch da, die uns ganz viele Einblicke geben, die wir sonst eben nicht haben, weil die natürlich auch mehr Zeit haben.
Dann auch ganz interessant, man denkt ja immer so, ja, wenn man jetzt hier nach Deutschland schaut, wir haben hier schon vieles erreicht, also weil ihr jetzt auch 30 Jahre alt werdet, ne, dann kann man ja sagen, vor 30 Jahren sah es hier noch anders aus. Da gab es zum Beispiel noch den Paragraphen 175, der ist ja auch erst Anfang der 90er abgeschafft worden und. Man könnte sagen, ich will nicht sagen, wir haben ja paradiesische Verhältnisse, davon sind wir auch noch weit weg, aber es geht schon Schwulen und Lesben und Transsexuellen und so weiter relativ gut, sage ich vorsichtig. Aber ich sage das wirklich voller Demut, wenn man so in andere Länder schaut und wenn man gerade nach Brasilien auch guckt, ja, da gibt es ja seit Januar einen neuen stockkonservativen Präsidenten, Jair Bolsonaro, und da ist er seitdem Schluss mit lustig, auch was die Toleranz von Minderheiten angeht. Deswegen würde mich interessieren, gibt es auch brasilianische Filme, die vielleicht das sogar schon thematisieren?
Auf jeden Fall. Schön, dass du das ansprichst. Wir hatten im vergangenen Jahr relativ viele brasilianische Filme und auch brasilianische Gäste, und da war ja gerade unsicher, da war gerade so viel, also weil wir immer im Oktober stattfinden, und im Herbst hat sich ja dann entschieden langsam, oder es wurde sehr ernst, dass Bolsonaro eben Präsident werden würde. Und die hatten richtig Angst, also die hatten uns noch E-Mails geschrieben, ich kann mich gar nicht mehr öffentlich zeigen, also es war auch keine, glaube ich, falsche Panik, sondern ich habe letzte Woche auch mit einem brasilianischen, einer brasilianischen Person gesprochen, die mittlerweile in Hamburg lebt, die noch sehr viel Kontakt hat zu anderen queeren Leuten in Brasilien und Künstlerinnen, und die Person meinte, es ist unglaublich schwieriger geworden, also vorher auch die brasilianische Natur sich vielleicht eben, wenn man von einem Ort in einer Stadt zu einem nächsten fährt, dass man eben gar keine Zeit hat, sondern man küsst sich da auch in der U-Bahn, man lebt sich so ein bisschen aus, durchaus öffentlich, das sei jetzt gar nicht mehr so. Also es ist total restriktiv, die Leute haben Angst, und auch Künstlerinnen werden sehr stark kriminalisiert. Und wenn man dann eben auch noch eine queere künstlerische Person ist, also Filmemachende zum Beispiel, dann ist es natürlich auch nochmal eine doppelte Belastung. Wobei, ich glaube, gestern oder vor ein paar Tagen kam raus, dass Bolsonaro, der wollte erst auch queere Filme also nicht mehr fördern lassen, also kein Budget dafür ausgeben. Das hat wohl jetzt der Gerichtshof verhindern können. Also er kann sich nicht dagegen wehren, dass queere Filme und Filminhalte gefördert werden. Aber da sieht man schon, wo er seine Prioritäten setzt als Präsident. Und das schränkt queere Menschen massiv ein in Brasilien. Und alle, die können, versuchen, das Land zu verlassen tatsächlich.
Und die Filmemacher und Filmemacherinnen sind aber trotzdem bei euch jetzt vor Ort. Das ist nicht so, dass ihr jetzt Absagen deswegen bekommt.
Genau. Also wir hatten letztes Jahr ein paar Filme, wie ich sagte. Wir haben auch in diesem Jahr 5 Langfilme, ein paar Dokumentationen und zum Beispiel auch eines unserer Jurymitglieder ist ein Regisseur aus Rio de Janeiro. Das heißt also, die Leute kommen hierher, und für uns ist natürlich ganz wichtig der Austausch, gerade mit einem Publikum. Du sagtest schon, uns geht es relativ gut, das ist natürlich immer persönlich nochmal eine andere Geschichte, aber wir haben jetzt nicht mit so viel natürlich Restriktionen zu tun wie die Menschen in Brasilien zum Beispiel oder in vielen anderen Ländern.
Vielleicht ist es auch deswegen wichtig, deswegen, Queers Festival ist immer wichtig, ne? Aber wenn man jetzt so auf euer Jubiläum schaut, ihr werdet 30 Jahre alt, ihr seid ja auch so dann, wenn man so möchte, im Zusammenhang kurz nach dem Fall der Mauer dann in Hamburg entstanden. Was würdest du denn einschätzen, wie wichtig denn, im Grunde habe ich mir jetzt schon die Antwort gegeben, wie wichtig die Festivals sind, wahrscheinlich genau aus solchen Gründen, auch um eben zu zeigen, wie es in aller Welt ausschaut, ne? Also
Ja, es gibt, glaube ich, sehr verschiedene Gründe. Also natürlich ist es, glaube ich, durchaus eine aktivistische Motivation unter den Machenden, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich, dass wir die Filme zeigen können, dass wir die Gäste hier einladen können, dass der Austausch zustande kommt, dass wir queeres Filmschaffen fördern können. Es gibt ja auch Preise. Und natürlich muss man wirklich sagen, also dieses Festival ist ein bisschen aus Versehen entstanden. Damals noch, wir sind deswegen eines der ältesten in Deutschland, danach kamen viele andere. Es hat sich ein Streikseminar beschäftigt mit der Repräsentation von homosexuellen Figuren im Hollywood-Film und das war eben sehr negativ. Und dann haben sie eine Parodie gedreht und die hat dann ein kommunales Kino gezeigt und so entstand eigentlich überhaupt die Idee zu den queeren Filmtagen und die haben sich sehr, sehr, ja, sind größer geworden. Wir haben jetzt 15.000 Besuchende. Es ist das drittgrößte Filmfestival überhaupt in einer großen Stadt wie Hamburg und auch das zweitgrößte queere Event nach dem CSD. Also das ist schon eine sehr etablierte kulturelles Ereignis in Hamburg und wir können mit Glück sagen, dass eben auch die Kinosäle gerade in den Stoßzeiten wirklich so voll sind, wie ich sie sonst noch nie gesehen habe. Also dass auch der Wunsch ist natürlich da, auch der queeren Leute und vielleicht auch andere Interessierte, die nicht unbedingt queer sind, diese Filme auch zu sehen. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Aber wenn du das so erzählst, dann ist es ja so ein großer Erfolg und eine tolle Sache ist das. Aber ich glaube, ihr habt jetzt gerade einen sozialdemokratischen ersten Bürgermeister. Kann man da nicht mal irgendwie Geld locker machen? Ich meine, jetzt ist so eine Institution, du kriegst es ja vielleicht ein bisschen mit den Finanzen, dass zumindest mal das nicht nur ehrenamtlich passiert, sondern so ein paar dann eben auch fest angestellt sind. Gibt es da Versuche?
Also wir sind so eine Art kleines Unternehmen, das kann man glaube ich schon sagen, wenn man sich die Strukturen anschaut, aber eben die meisten sind ehrenamtlich, wir haben ganz wenige Bürostellen, die aber auch nur temporär meistens angestellt sind oder mit ganz, ganz wenig Stunden, also davon kann man eigentlich nicht leben und wir werden auch gefördert, wir werden dieses Jahr sogar erstmalig mit 100.000 Euro von der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg gefördert, das ist super, wir haben viele private Spenderinnen, die uns monatlich 10 Euro oder mehr geben und natürlich nehmen wir auch viel Geld über die Tickets ein. Aber das müssen wir uns angucken. Ich meine, die Strukturen sind gewachsen und für jedes Projekt, das weißt du auch, sind so massive Veränderungen natürlich auch schwierig. Und ich glaube, mehr als eine Person oder Vollzeit könnte man gar nicht anstellen und die wird kein Festival allein wuppen können. Also wir sind im Kernteam ungefähr so 12 Leute. Und haben noch sehr viele andere um uns drum und in der Festivalwoche helfen uns auch sehr, sehr viele Leute, über 100, dass das überhaupt, weil wir haben über 70 Filmprogramme, da laufen parallel manchmal 4 Programme und das kann man gar nicht alleine bewältigen dann und auch nicht mit, wenn man die Leute bezahlen würde, das würde sich nicht rentieren wahrscheinlich.
Da du gerade die Vielfalt ansprichst, also ich habe jetzt ja die Erfurter Perspektive, also angenommen, es geht ja nächsten Dienstag los am 15. und geht ja dann bis zum nächsten Sonntag, 20. Oktober, also für Erfurt ist vielleicht interessant, am Wochenende mal nach Hamburg schnell zu fahren. Wie würdest du denn taktisch vorgehen, wenn da so viele Filme laufen, wie sucht man am besten das Programm aus? Ich kenne es ja immer nur bei der Berlinale, dass man beim Schlange stehen am besten die Leute fragt, was sie denn schauen. Also gibt es da gewisse Strategien?
Strategien, also meine persönliche Strategie ist tatsächlich, wenn ich die Zeit habe, dann versuche ich mir das Programm halbwegs durchzulesen. Einige entscheiden sich sicherlich auch schon beim Titel, gibt es deutsche Untertitel oder nicht. Also das spielt auch eine große Rolle für Menschen, ne, die vielleicht auch jetzt nicht so sprachlich fähig sind, alles zu verstehen. Bilder sagen einiges aus zu Leuten, aber ich versuche immer schon ein Programm ein bisschen zu durchsuchen. Andere, die etwas effektiver durchgehen, die schauen dann eben, wie du schon sagtest, falls man einen Wochenendtrip plant nach Hamburg, dann schaut man natürlich nur, was läuft denn Samstag und Sonntag. Und dann muss man ein bisschen gucken.
Von der Atmosphäre muss man sagen, sind verschiedene Kinos auf jeden Fall beteiligt. Es gibt natürlich Diskussionen nach den Filmen, das ist ja immer interessant. Es gibt auch Partys, ne? Ich glaube, letzten Samstag ist es schon losgegangen mit Partys rund um die lesbisch-schwulen Filmtage. Also man kann abends auch noch feiern. Ich glaube, heute abends auch irgendwas, aber nur für Frauen, habe ich gelesen. Also man kann feiern, man kann Filme schauen. Und die Preisverleihung, wann ist die genau? Am Samstag wahrscheinlich.
Die Preisverleihung ist natürlich am Sonntag bei uns.
Am Sonntag,
noch ein bisschen
okay.
Komisch platziert, aber damit enden dann auch die Filmtage sozusagen. Genau, die ist am Sonntag am 20. und da haben wir auch nochmal einen tollen Film, beziehungsweise, ja, es ist der Debütfilm eines Regisseurs aus den USA, der von allen queeren deutschen Festivals als bester internationaler Debütfilm prämiert wurde oder dafür auserkoren wurde. Deswegen dürfen wir auch, weil wir das Jubiläum haben, diesen Preis verleihen. Die Darstellerin ist da und es geht im Film The Garden Left Behind um eine Transgender-Frau mexikanischer Abstammung, die halt in den USA lebt, keine offizielle Dokumente hat und natürlich auch finanziell eher schlecht gesegnet ist. Und es ist, ja, es ist, glaube ich, eine realitätsmäßige Darstellung, auch wenn ich das gerne vermeiden möchte, solche Worte, aber es ist einfach aus dem Leben gegriffen. Deswegen ist der Film auch nicht so eine leichte Kost. Deswegen sind wir dankbar, dass die Darstellerin da ist, um das ein bisschen aufzufangen. Weil natürlich gibt's nach wie vor, oder das ist auch unser Anspruch, nicht nur natürlich die Komödien mit Tiefgang zu zeigen, sondern wirklich auch Filme eben aus Ländern, wo es nicht so gut aussieht. Und da muss man natürlich auch darauf Lust haben, das anzusehen.
Und wer Lust darauf hat, wie gesagt, die Option hat man ja vielleicht am Wochenende mal nach Hamburg zu fahren. Online kann man Tickets noch bis diesen Sonntag bestellen. Ne?
Genau, also, das ist richtig.
Und wenn ich jetzt ganz spontan bin und ich fahre nach Hamburg, ihr habt ja immer ein kleines Kontingent noch an der Abendkasse, also habe ich da auch noch eine Möglichkeit reinzukommen oder ist es dann eher Glück?
Bei den meisten Filmen kommt man noch rein und genau, es ist wie auch bei anderen Festivals, dass das Kontingent bis kurz vor Filmvorführung, dass man da die Chance hat, auch nochmal eine oder zwei Karten zu bekommen.
Also wer Zeit hat, soll das auf jeden Fall machen. Ein besonderes Festival, lesbisch-schwule Filmtage Hamburg, eines der ältesten queeren Filmfestivals in Deutschland, feiert jetzt Geburtstag. 30 Jahre wird es alt und ich habe mit Eileen gesprochen, eine der Organisatorinnen von diesem Filmfestival. Vielen Dank, Eileen, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, Rainer. Danke.
Tschüss.
Tschüss.